Der Psychologe Viktor Frankl hat das Konzentrationslager überlebt oder mehrere Konzentrationslager überlebt. Und er berichtet folgende Beobachtung, nämlich dass viele Menschen, die da gestorben sind, vor allem deswegen gestorben sind, weil sie die Hoffnung verloren haben, weil sie einfach aufgegeben haben zu leben. Und er ist zu diesem Schluss gekommen, dass ein Sinn im Leben des Menschen unbedingt nötig ist. Wir brauchen Sinn, um leben zu können. Ein sinnloses Leben erscheint uns eigentlich nicht lebenswert. Und wir brauchen einen Sinn und eine Hoffnung in unserem Leben, eine Perspektive für unsere Zukunft, ganz besonders um schwere Zeiten durchmachen zu können. Ein sinnloses Leid, ein zielloses Leid ist was, was wir nicht ertragen können oder sehr schlecht ertragen können. Das ist was, woran Menschen kaputt gehen. Und Frankl hat so verschiedene Dinge aufgezählt, was so eine Hoffnung sein kann. Er sagt, die Hoffnung, eine Person wiederzusehen, Familie, Hoffnung in der Zukunft mal eine Vision oder eine Idee zu verwirklichen. Er selbst hat sich vorgestellt, hier Vorträge zu halten über Psychologie und seine Erfahrungen im KZ. Die Hoffnung, einfach seinem oder das Ziel, seinem Schicksal zu trotzen, trotz allem. Das hat Leute durchgetragen. Aber ich bin mir sicher, trotz dieser Hoffnung sind viele Menschen gestorben. Und von vielen wurde diese Hoffnung nicht erfüllt, selbst wenn sie es vielleicht getragen hat eine Zeit lang. Aber letztendlich haben sie ihre Lieben nicht wiedergesehen. Und ihr Traum ist unerfüllt geblieben. Und am Ende waren sie vielleicht enttäuscht und sind verbittert gestorben. Petrus schreibt seinen Brief hier an Christen, die verfolgt wurden, die eine echt schwere Zeit durchgemacht haben. Und Gott hat uns nie ein einfaches Leben versprochen. Werde Christ und alles ist immer einfach und alles ist immer toll. Gott hat uns verheißen, dass er immer bei uns sein wird. Das hat Jesus gesagt. Aber nicht, dass wir es immer einfach haben werden. Das Leben ist ein Auf und Ab, schwierige Zeiten, schöne Zeiten, ist so ein Mix. Und wir alle gehen durch schwierige Zeiten dann und wann. Wir alle verlieren oder werden einen geliebten Menschen verlieren. Fast alle von uns werden irgendwann mal krank werden. Christen wie Nicht-Christen. Wir erleben Stress auf der Arbeit. Wir erleben Beziehungsstress, finanziellen Stress, Leid, Verfolgung, unangenehme Dinge. So ist das Leben. Unterschied ist, dass wir mit Jesus durchgehen dürfen, dass wir nicht allein sind. Die Frage ist, was trägt dich in dieser Zeit? Was trägt dich und mich, wenn es wirklich drauf ankommt? Petrus wird uns eine Perspektive zeigen hier. Eine Perspektive für unser Leben und wenn es nötig ist, dafür zu sterben. Eine weitere Perspektive als nur das Leben hier. Als nur die Träume hier, als nur eine vergängliche Hoffnung. Es ist interessant, wenn wir diesen Brief durchlesen, der spricht eigentlich oft von Leid. In meiner Bibelübersetzung zumindest 8-mal erwähnt er das Wort Leid. Aber es gibt auch ein anderes Wort, was uns auffällt. 9-mal erwähnt er das Wort Herrlichkeit. Und das oft in Verbindung mit Leiden. Und er spricht von Freude und Frohlocken und freut euch. Und er spricht von Frieden in Verbindung mit Leiden. Und das sind Dinge, die in meinem Denken zumindest nicht zusammenpassen. Entweder ich habe Freude und Friede und Herrlichkeit oder ich leide. Aber beides zusammen, das passt nicht zusammen. In meinem Denken. Und Leiden produziert nicht automatisch Herrlichkeit, oder? Oft produziert es Bitterkeit, Hass, Enttäuschung, Rebellion gegen Gott, Zynismus, Selbstsucht, Grausamkeit. Frankl beschreibt diesen brutalen Konkurrenzkampf ums Überleben zwischen den Häftlingen. Zehnmal wird auch in diesem Brief das Wort Gnade erwähnt. Und das ist ein Schlüssel für unser Leben. Die richtige Formel lautet: Leid und Gnade ist gleich Herrlichkeit und Freude und Frieden. Nicht wegen unseren Umständen, sondern in unseren Umständen, trotz unseren Umständen. Und das ist übernatürlich, das ist herrlich. Und das bringt Gott die Ehre. In Vers 2 hatte Petrus geschrieben: Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gnade ist der Schlüssel. Und jetzt seht das Ausmaß unserer Hoffnung. Und das ist wieder so ein Monstersatz. Der Petrus schreibt so ähnlich wie der Paulus, dass manche Sätze halbe Seite lang sind. Aber wir werden versuchen, diesen Satz runterzubrechen in seine Einzelheiten und uns hier die Wahrheiten rauszusaugen. Wir werden 5 Wahrheiten sehen, an die wir uns erinnern können, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Lass uns zuerst diese Verse lesen. Ab Vers 3 bis Vers 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Erste Wahrheit, die ihr hier sehen könnt, ist: Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind geboren für die Herrlichkeit. Und das ist erstaunlich, oder, wenn wir bedenken, wo wir herkommen. Wir waren geistlich tot in unseren Sünden, getrennt von Gott, getrennt vom Sinn unseres Lebens, leer in unseren Herzen, entfremdet sogar von uns selbst. Ich meine, im Herzen wollen wir alle gut sein, oder? Wenn wir ehrlich sind, ein schlechtes Gewissen. Manchmal kann ich mich selbst nicht ausstehen. Wir waren versklavt von unserer Sünde, wir konnten nicht anders. Wir haben uns oft gefühlt, als wären wir im falschen Film. Und das ist das, was mich zu Jesus gebracht hat. Eigentlich als junger Mensch dieses Gefühl, wirklich der Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott. Was die Welt dir erzählt: hey, nimm dir alles, was du kriegen kannst, und dann stirb und dann ist alles vorbei und alles sinnlos und alles egal. Das ist keine Hoffnung. Ich hatte alles, was die Welt anzubieten hatte. Wirklich heile Familie, materiell ging es uns gut, erfolgreich in der Schule, schöne Freundin, alles klar, aber trotzdem diese Leere, diese Unzufriedenheit. Das ist nicht, was unser Leben erfüllen kann. Wir sind geschaffen für Gott. Er allein kann unser Herz befriedigen. Und dann hat Gott begonnen zu wirken in seiner Gnade, das Gnadenwirken Gottes, wo er uns die Augen geöffnet hat und unser Herz verändert hat, ihm gegenüber, geistlichen Dingen gegenüber. Und er uns zu Jesus gezogen hat und uns Gnade geschenkt hat zu glauben. Und in dem Moment, als du Ja zu Jesus gesagt hast, als du es angenommen hast, was er für dich getan hat, als du dich ihm anvertraut hast, bist du neu geboren worden. Gott hat dir ein neues, ein geistliches Leben geschenkt. Hat dich versöhnt mit Gott. Jesus hat dich versöhnt mit Gott. Er hat dir vergeben, er hat dich reingemacht. Und er hat dich neu gemacht, dir ein neues Leben gegeben. Die Bibel spricht davon, dass wir eine neue Schöpfung sind. Es ist eine Metamorphose, die da passiert ist. Wir sind von einer Raupe in einen Schmetterling verwandelt worden. Von einem Wesen dieser Erde zu einem Wesen des Himmels. Und seht hier als ersten Unterpunkt: unsere Hoffnung ist was von Gott kommt. Das war alles wegen Gottes Gnade. Nicht, weil ich verdient habe. Nicht, weil ich was Besonderes bin. Nicht, weil da irgendwas in mir ist oder an mir ist, was mich würdig macht. Sondern seht hier, steht hier wegen Gottes großer Barmherzigkeit. Weil Gott barmherzig ist und gnädig ist und gut ist. Er hat mich beschenkt in Jesus mit dem, was ich nicht verdient habe. Seht ihr, er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die Betonung von diesem ganzen Satz ist auf ihm, auf seinem Wirken, auf seiner Gnade. Dieses Bild, du kannst dich nicht selbst gebären, oder? Das klappt nicht. Er hat uns geboren zu geistlichem Leben. Manche Christen laufen herum wirklich so mit einer geistlichen Überheblichkeit, haben einen großen Kopf, denken, dass sie irgendwas Besonderes sind, reden davon, was ihr Glaube alles bewirkt und dass sie sich für Jesus entschieden haben und was sie für Gott tun und irgendwie kann Gott froh sein, dass er sie hat, kriegt man den Eindruck. Aber ohne Gnadenwirken Gottes hättest du nie geglaubt. Hättest du nie ihm überhaupt gesucht. Johannes 6, Vers 44, da sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn sieht. Also es ist nicht so sehr, dass wir Jesus gesucht haben und Jesus gefunden haben, es ist vielmehr, dass er uns nachgegangen ist und dass er uns gefunden hat und uns gerettet hat. Wir waren die, die verloren waren, nicht er. Lass uns Epheserbrief Kapitel 1 aufschlagen zusammen. Vers 1, Gott hat uns auferweckt, die wir tot waren, in unseren Vergehungen und in unseren Sünden. Vers 4, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Und er liebt dich mit viel Liebe. Und deswegen hat er dich durch Jesus Christus gerettet und mit ihm lebendig gemacht, hat dir neues Leben geschenkt. Und du bist mit Christus auferweckt zu einem neuen Leben. Und in ihm sitzen wir schon mit ihm auf seinem Thron über die ganze Schöpfung im Himmel. Das ist eine Tatsache. Geistlich sind wir schon dort. Vers 7, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade, wie wunderbar ist das, der überragende Reichtum seiner Gnade in Güte an unserer Wiese in Christus Jesus. Er wird uns alle Ewigkeit lang mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seinem Segen, mit seiner Güte überschütten und er gibt uns Gnade und Segen und dann gibt er uns noch mehr und dann noch mehr und 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 noch mehr in alle Ewigkeit. Und hey, egal was abgeht in deinem Leben gerade, egal was du gerade durchmachen musst, du hast ein neues Leben. Mit Gott. Durch Jesus Christus. Hey, ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, warum ich hier bin und wozu ich hier bin. Und ich weiß, wohin ich gehe. Und hey, ich habe einen Sinn für mein Leben. Ich habe ein Ziel. Ich habe ein sinnvolles Leben hier und für die ganze Ewigkeit. Und Leute, wenn ich daran denke, dann erfüllt es mein Herz mit einer tiefen Zufriedenheit und Dankbarkeit und Freude. Zweiter Unterpunkt hier, seht, wir haben eine lebendige Hoffnung. Nicht eine tote Hoffnung, Nicht eine Hoffnung, die enttäuscht wird oder enttäuscht werden kann. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Warum? Weil wir hoffen auf einen auferstandenen, lebendigen Herrn. Wir folgen nicht irgendeinem sterblichen Guru oder Propheten oder Menschen, leben nicht für irgendwas Vergängliches oder Irdisches. Wir haben keine irdische Hoffnung. Hey, die Materialisten, die Sozialisten, die tun mir echt leid. Die irgendwie auf ein kommunistisches Wunder hoffen, auf den Himmel, auf Erden, die sich die Erfüllung hoffen und eine bessere Welt hier und die auf irgendwelche Menschen oder auf eine Partei oder auf ein System vertrauen, die Menschen tun mir leid. Weil bis jetzt, soweit wir sehen können, sind doch alle Kommunisten enttäuscht worden. Und spätestens, wenn du stirbst, verlierst du alles. Dein Zeug, deine Beziehungen, deine Organisation, dein Einfluss, diese Welt, alles. Aber wir haben eine lebendige, reale, sichere Hoffnung, weil wir einen lebendigen Herrn und Retter haben. Und Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, um euch zu beweisen, dass ich der bin, der ich behauptet habe zu sein, dass ich der Retter bin, dass ich Gott bin, dass ich fähig bin, euch zu retten. Ich gebe euch ein Zeichen und das ist, ich werde sterben und am dritten Tag werde ich auferstehen von den Toten. Und das hat er getan. Deswegen haben wir eine lebendige Hoffnung. Und seht als dritten Unterpunkt hier, wir haben eine beständige Hoffnung im Vers 4. Er hat uns wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Es ist unvergänglich. Der Himmel wird nie enden. Der Tod hat keinen Platz dort. Es ist unbefleckt. Das Böse hat keinen Platz dort. Wir reden hier von einem perfekten Ort, in einer perfekten Beziehung mit unserem Schöpfer und dass wir selbst perfekt gemacht sind, Jesus ähnlich. Die drei Dinge, nach denen unser Herz sich sehnt. Vielleicht suchen wir deswegen so nach dem perfekten Ort hier in dieser Welt und die Leute rennen von einem Ort zum nächsten und von der Wohnung in das Haus, in die Villa und sehen uns nach der perfekten Beziehung und die Leute rennen von einer Beziehung zur nächsten und irgendwie findet man nicht diese perfekte Liebe, diese perfekte Beziehung und Menschen wünschen sich, perfekt zu sein und gut zu sein und alles richtig zu machen und das findet man nicht hier. Aber im Himmel wird alles unbefleckt sein und vollkommen sein und perfekt sein. Und es ist unverweltlich. Nicht der Abnutzung oder der Alterung unterworfen, nicht irgendwie einem Qualitätsverlust unterworfen, wie die Dinge hier. Hey, der Himmel wird nie langweilig werden, es wird nie irgendwie alt werden oder unerfüllend. Wir werden nie wieder sagen im Himmel, ach, wenn ich nur das noch hätte, dann... Wir werden völlig erfüllt sein und überglücklich und begeistert und zufrieden und erstaunt und überrascht und verliebt und völlig aus dem Häuschen für alle Ewigkeit. Denn Gott wird in den kommenden Zeitalter den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen, in Jesus Christus. Uns überschütten mit seinem Segen und seiner Gnade. Es wird das größte Abenteuer unseres Lebens sein, für immer. Und auch das, was du für Gott getan hast, im Namen Jesu an deinen Mitmenschen, das wird Bestand haben für immer. Das wird für immer Wert haben. Es belohnt werden dafür. Wird nicht umsonst sein. Nicht vergessen werden. Ich liebe das. Unvergänglich, unbefleckt, unverweltlich. Gegensatz zu der Hoffnung dieser Welt. die ist vergänglich. Du wirst alles verlieren, wenn du für es hier und jetzt lebst. Du wirst alles verlieren. Ist befleckt. Unsere Hoffnung hier ist immer getrübt. Ist verweltlicht. Ist verwelkt. Dinge dieser Welt werden alt, werden enttäuscht. Aber du bist wiedergeboren zu einem himmlischen Erbe. Und zu einem Erbe, da sehen wir wieder, ein Erbe ist was, was jemand anderer für dich verdient hat, ne? Was du einfach bekommst. Und so als Kind Gottes, weil du wiedergeboren wurdest, geistlich geboren zu einem Kind Gottes, bist du auch ein Erbe. Ein Miterbe mit Jesus Christus von seiner ganzen Herrlichkeit. Und dieses Erbe ist beständig. Es zerfällt nicht mit der Zeit, wie dein Haus hier. Es verliert nicht an Wert durch Inflation. Niemand kann es dir wegnehmen, egal was passiert in deinem Leben. Das ist was, was niemand dir wegnehmen kann. Hat eine ganz andere Qualität als irdische Erbteile. Es ist beständig, es ist unverwüstlich, es ist ewig. Also, erster Punkt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem Erbteil. Zweitens, seht ihr, wir werden bewahrt für die Herrlichkeit. Wir sind nicht nur geboren für die Herrlichkeit, wir werden auch bewahrt für die Herrlichkeit im Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Wir haben unser wunderbares Erbteil gesehen, unsere Errettung gesehen und die ist beständig, die ist sicher, die wartet auf uns. Na, du könntest sagen, hey, das ist toll, was Gott hier für mich vorbereitet hat, aber ich bin ein schwacher Mensch. Ich werde angefochten, ich werde versucht. Was, wenn ich alles versau? Hey, ich habe ein Testament, ich habe den Rechtstitel, dieses Erbe ist reserviert für mich, aber was, wenn ich denn das Testament verliere? Was, wenn ich irgendwie mich disqualifiziere? Hebräerbrief haben wir gelernt, dass nur die Erben, die ausharren bis zum Ende. Wie kann ich wissen, dass ich das nicht alles irgendwie vermasseln werde? Man weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr je Angst gehabt, dass ihr von Jesus abfallen könntet? Ist je trocken geworden in eurem Herzen und so irgendwie abstrakt und ihr seid gleichgültig geworden? Habt ihr je so geistlichen Kampf erlebt? Es gibt diese Hymne im Englischen, My heart, so prone to wander, prone to leave the God I love. Mein Herz ist so geneigt abzudriften, geneigt den Gott zu verlassen, den ich eigentlich liebe. Kennt ihr die Erfahrung? Ich kenne die. Wir wissen von Spurgeon, diesem großen Prediger, dass er angefochten war und mit Depressionen gekämpft hat und Feind ihm einreden wollte, er hat seine Erlösung verloren. Ich bete, Herr, töte mich, bevor ich dich verlasse. So wie Ananias und Sapphira, hol mich heim, bevor ich alles versau. Aber wisst ihr was, Gott hat auch Gnade dafür. In Vers 5, wir sind bewahrt in der Kraft Gottes durch Glauben zur Errettung. Gott bewahrt uns, Gott beschützt uns. In 1. Korinther 10, Vers 13 lernen wir, dass Gott treu ist und dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern dass er mit jeder Versuchung auch einen Ausgang schaffen wird, sodass wir sie ertragen können. Judas 24, da steht, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. ist fähig, uns zu bewahren. Kapitel 5 im 1. Petrusbrief, Vers 10. Der Gott der Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Wir wissen, solange wir in Christus sind, solange wir auf Jesus Christus vertrauen, sind wir gerettet. Und ja, wir müssen unser Vertrauen auf Jesus festhalten bis zum Ende. Das ist unsere menschliche Verantwortung. Hebräerbrief lernen wir, dass wenn wir Jesus verlassen, dass es keine Rettung gibt. Aber Glaube ist nicht irgendwie ein Werk, was wir tun, was wir produzieren müssen. Ich muss irgendwie diesen Glauben produzieren. Nee, Glaube ist einfach eine Willensentscheidung. Manche Leute sagen, ich kann nicht glauben. Stimmt nicht ganz. Was sie eigentlich sagen ist, ich will nicht glauben. Jeder kann glauben. Wenn du willst, dann kannst du glauben. Und Gott sagt uns hier, es ist nicht aus eigener Kraft. Wir müssen nicht aus eigener Kraft unseren Glauben irgendwie produzieren oder nicht aus eigener Kraft in der Nachfolge Jesu leben. Wir werden in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt zur Errettung. Gott gibt dir seine Kraft, Gott gibt dir seine Stärke, Gott gibt dir seine Gnade. Er ist deine Hoffnung, nicht du selbst. Also mach dir keine Sorgen, Gott wird dich beschützen. Gott wird deinen Glauben bewahren. Das ist Teil seiner Gnade für dich. So wie der Papa, der mit dem Kind über die Straße geht und dem Kind sagt, hey, halt meine Hand fest. In Wirklichkeit, selbst wenn das Kind loslässt, der Papa hält das Kind. Viel mehr, als das Kind den Papa festhält. Und so ist unser Gott. Und ich kann es bezeugen, dass Gott mich gehalten hat, getragen hat. Auch durch die Durchhänger meines Glaubenslebens. Dein Erbe ist dir sicher. Und seht hier das Resultat von der Erlösung, von dem sicheren, bewahrten Erbe im Vers 6. Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Seht ihr, sie sind betrübt worden. Die Umstände von diesen Menschen, an die der Petrus schreibt, waren verfolgt. Waren verfolgte Christen. Sie waren betrübt, weil sie haben ihre Häuser verloren, sie haben geliebte Angehörige verloren, die vielleicht hingerichtet wurden. Sie wurden vielleicht selbst misshandelt und gefoltert und verleumdet und beraubt. Waren betrübt. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir Christen irgendwie mit so einem künstlichen Lächeln rumlaufen. So, mal so Christen. Ja, mein Schatz ist gestorben, mit dem ich 50 Jahre lang verheiratet war, aber er ist gestorben. Was? Ist doch lächerlich, oder? Es ist okay zu weinen am Grab eines geliebten Menschen. Jesus hat es vorgelebt. Wir dürfen betrübt sein. Wir dürfen echt sein. Aber trotzdem, seht ihr, trotz den Trübsalen und der Betrübnis, nicht wegen dem, aber trotzdem, trotz den Umständen, ist da ein Frohlocken und ist da eine Freude und ist da ein Friede. Warum? Weil wir nicht nur herumschauen auf unsere Umstände in schweren Zeiten, sondern weil wir auch aufschauen zu ihm. Weil wir unser Erbe sehen, unsere herrliche Zukunft. So konnte Paulus aus dem Gefängnis einen Brief an die Philipper schreiben, einen Brief voller Freude. Freut euch, nochmal sage ich euch, freut euch. Und ich freue mich. So konnten Paulus und Silas, nachdem sie eine Tracht Prügel eingefahren hatten, da im Gefängnis in Philippi Lobpreislieder singen nachts. Im Block mit den Händen und Füßen gebunden, wo sie da warten auf ihre Hinrichtung wahrscheinlich. Das ist was, was die Welt nicht versteht. Wie du machst diese schweren Umstände durch, du hast es gerade schwer auf deinem Job, du kämpfst in deiner Ehe, der Arzt hat gesagt, es ist Krebs und du hast trotzdem eine Freude, einen Frieden, der unabhängig ist davon. Hey, ich mache diese Dinge durch und mein Leben zerfällt. Aber Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie einer, der sein Lebenshaus auf dem Felsen baut. Und wenn diese Stürme und Fluten des Lebens daherkommen, wird es nicht fallen. Sie sind auf dem Felsen gebaut. Wir haben eine Hoffnung. Das, was du hier durchmachst in diesem Leben, das ist die schlimmste Hölle, die du je erfahren wirst. Es wird nur besser. Auf uns wartet der Himmel. Im Gegensatz, die ohne Jesus leben, für die ist es der Himmel auf Erden. Wird nur schlimmer. Die wartet die Hölle. Wie konnte Mose der Pastor sein von einer Gemeinde von 1 oder 2 Millionen von Raunzern? Menschen, die sich ständig beschwert haben und die gejammert haben. Wie konnte er das aushalten? Er hat gebetet, lass mich deine Herrlichkeit sehen, Herr. Und Gott hat ihm so eine Vorschau gegeben. Vorgeschmack. Hebräerbrief haben wir gelesen, dass Mose hier die himmlische Stadt vor Augen hatte. Er hat lieber gewählt, mit dem Volk Gottes Ungeschmach zu leiden, wegen der kommenden Herrlichkeit. Wir lesen den Bericht von Paulus, was er alles durchgemacht hat, wie er verprügelt wurde und ausgepeitscht wurde und Schiffbruch erlitten hat und Hunger und Kälte und Sorgen und was er alles durchgemacht hat. Wie konnte er das ertragen? Er hat eine Vorschau auf dem Himmel gesehen und sagt, ich kann gar nicht beschreiben, was ich gehört habe, was ich gesehen habe. Es ist zu herrlich, mir fehlen die Vokabel dafür. Wäre gar nicht richtig, drüber zu reden. Ich könnte es gar nicht richtig kommunizieren in menschlichen Worten. Und was hat es mit dem Paulus gemacht? Den Paulus konnte keiner aufhalten. Den konntest du einsperren, den konntest du verprügeln, den konntest du steinigen. Gott hat ihn wieder auferweckt, er ist direkt wieder reingegangen und hat weitergepredigt zu den Leuten, die ihn gerade umgebracht haben. Propheten haben gesagt, geh nicht nach Jerusalem, weil da warten Leiden auf dich und oh, wir sehen ganz Übles voraus und Paulus ist gerade reingegangen. Ich lebe für Christus. Ich habe keine Angst. Was können Menschen mir antun? Wie konnte Stephanus sterben? Mit einem Lächeln im Gesicht. Die Bibel berichtet uns, er hat gestrahlt wie ein Engel Gottes. Wie konnte er so sterben? Voll Frieden, hat gebetet für die, die ihn hingerichtet haben. Er hat den Himmel offen gesehen und gesehen, wie Jesus auf ihn wartet. Lebendige Hoffnung, das macht was mit uns. Hier in unseren Umständen, hier in dieser Welt. Hey, unser Erbe ist sicher, es wird bewahrt, wir haben die Sicherheit auf eine zukünftige Herrlichkeit und es tut was mit uns. Das verändert die Dinge. Stell dir vor, ich würde dir sagen, hier, ich gebe dir einen Job, 14 Stunden pro Tag, 6 Tage die Woche, ein Jahr lang, Und in einem Jahr verdienst du 15.000 Euro. Wäre das cool? Wie wäre das für euch? Würde ich das motivieren? Nee, oder? Das wäre es nicht wert. Was, wenn ich sage, hier ist ein Job, 14 Stunden, 6 Tage die Woche für ein Jahr, dann kriegst du 1 Million. Wie wäre das? Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich die Million irgendwie zusammenkratzen kann. Versprecht dir 1 Million, aber ist nicht sicher. Wie motiviert würdest du an deine tägliche Arbeit gehen? Das wird es auch nicht bringen, oder? Aber was, wenn ich dir sage, hey, 14 Stunden pro Tag, 6 Tage die Woche, 3 Millionen nach einem Jahr sicher. Hey. Wird durchbeißen, hey, Freude bei der Arbeit, das Beste geben. Das ist, was Gott uns verheißen hat. Paulus sagt, ich habe durch die Gnade Gottes mehr gearbeitet als alle anderen. Ist was wert? Wert, die Anfeindungen in Kauf zu nehmen, wert, alles zu geben, weil es ist mir sicher. Ich werde sicher belohnt werden. Für jedes Glas Wasser, was ich jemandem gebe im Namen Jesu, wird Jesus eines Tages sagen, hey, danke. Hier dieses Mädel im Kindergarten und du hattest deinen Cola oder was immer und die hatte Durst und du hast es mit ihr geteilt. Es war meine Tochter. Danke, hey, gut gemacht, du treuer Knecht. Seht als zweites hier, dass er hier sagt, es ist nur für eine kleine Weile. Auch das gibt uns Perspektive, oder? Diese schweren Zeiten sind nicht für immer. Das ist begrenzt. Deine Krankheit, das ist, wenn du behindert bist dein ganzes Leben lang, ist nur kurz. Wie lang ist ein Leben? Ich meine, wir sind jetzt irgendwo 2000, 2011 nach Christus. Ich weiß nicht, wann die Menschheitsgeschichte begonnen hat. Wenn wir die Bibel hernehmen, ist es bezeugt, so vielleicht 6000 vor Christus. Dann wie lange dauert eine Generation? Wie lange können wir uns zurückerinnern? 20. Jahrhundert? Was ist das? Gar nichts. Und dann Leben von 30, 40, 60, 80, 90 Jahren. Was ist das? Das ist eine kurze Zeit im Vergleich zur Ewigkeit. Und so deine schlimme Situation hier. Stress auf der Arbeit ist begrenzt. Wird denn für immer sein? Deine schwierige Ehe ist nur bis der Tod euch scheidet. Nicht für immer. Es hilft zu ertragen. Es hilft treu zu bleiben, oder? Auch in schwierigen Zeiten, in Krankheit und in Leid und in guten und in schlechten Tagen. Wir sind nicht konfrontiert mit einem nie endenden Leid. Ist nur vorübergehend. Kapitel 5. Er hat uns berufen zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus und er spricht zu denen, die eine kurze Zeit gelitten haben. Eine kurze Zeit. Paulus schreibt im 2. Korinther 4, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, ein bisschen Steinigung und Schläge und Auspeitschen und Hungern und Durst und Schiffbrüche, schnell vorübergehende Leichte, Bedrängnis, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Es ist wert. wird es wert sein, dass wir Jesus treu geblieben sind. Ist begrenzt. Hey, das gibt uns Perspektive, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen, oder? Drittens, wir dürfen wissen, es ist nicht sinnlos. Seht ihr, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden zu sein, wenn es nötig ist. Unser Leiden ist nie umsonst und nie sinnlos. Gott hat immer einen Zweck, wenn er das zulässt. Dass wir Licht und Zeugnis sind für Menschen, die Jesus brauchen. Dass wir ihnen zeigen können, hey, Jesus ist auferstanden und er lebt. Dass wir eine Ermutigung sind für andere Geschwister, die auch durch schwierige Zeiten gehen. Oder wie wir hier sehen, dass es nötig ist für unsere geistliche Reife. Dritter Punkt heute, wir werden vorbereitet auf seine Herrlichkeit oder zubereitet für seine Herrlichkeit. Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird zur Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Dass wir mit dem bewährten Glauben in die Ewigkeit eingehen. Geprüfte Qualität. Ein reiner Glaube, ein purer Glaube. Unsere Motive sind so oft geteilt. Und Leiden reinigt uns oft. Und es prüft uns. Und es ist wie mit Gold. Das ist das Beispiel, was er hier verwendet. Das ist das Bild, was er uns gibt. Wenn ihr euch noch an Chemie erinnern könnt oder Werkstoffkunde, Gold ist eines der schwersten Elemente. Und wenn die das hier aus der Mine rausgeholt haben und es vermischt ist mit irgendwelchen Erzen und Verunreinigungen, irgendwelchem Dreck, dann wurde das erhitzt. Das Gold wurde flüssig und weil es so schwer ist, das ganze Leichte, der Dreck ist an die Oberfläche gestiegen und dann hat dieser Typ, der hier das Gold gereinigt hat, was ist das Wort dafür? Genau, die Schlacke irgendwo entfernt. Der hat es dann abgeschöpft, den Dreck an der Oberfläche. Und die haben das so lange gemacht damals, bis dieser Abschöpfer sein Ebenbild, sein Angesicht sehen konnte, das sich in dem reinen Gold wiedergespiegelt hat. Das ist, was Gott tut in unserem Leben. Er reinigt uns von diesem ganzen Dreck in unserem Leben, dass das nicht zu Gott passt, sodass wir ins Ebenbild von Christus verwandelt werden. Dass er sichtbar wird in uns und durch uns. Und hey Leute, das ist wahre Lebensqualität, so zu sein wie Jesus. Ich glaube, er war der heilste und der glücklichste Mensch, der je gelebt hat. Nie gesündigt, nie bitter, nie eifersüchtig, immer geliebt. Ach, wäre das nicht schön. Ich bin noch so weit davon entfernt. Aber es gibt Hoffnung. Und seht hier, zu Lob und zur Herrlichkeit und zur Ehre. Gott wird geehrt dadurch. Und darum geht es in unserem Leben. Epheser 1 heißt es, wir sind gerettet zum Preis seiner Herrlichkeit. Und hey, auch wir empfangen Ehre darin. Im 1. Korinther 4, Vers 5 sagt der Herr, dass er die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Wenn Gott sagt, hey, gut gemacht, du guter, du treuer Knecht. Also Schwierigkeiten, schwere Zeiten sind nicht umsonst. Die formen uns, die reinigen uns, so wie Gold gereinigt wird oder wie Metall geformt werden kann, wenn es erhitzt wird von dem Schmied. Dann ist es formbar. Römer 5, Vers 3 sagt Paulus, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. So ein Masochist hier. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Oh, du machst eine Krise durch in deiner Ehe, die wirklich deine Kraft übersteigt. Du hast Stress auf der Arbeit, was dich wirklich überfordert. Eine Krankheit, eine Beeinträchtigung in deinem Leben, die dich ans Ende von dir selbst bringt. du bist Single und du wünschst dir so sehr einen Partner und es gibt so wenig, was du tun kannst. Du bist verheiratet und Mann, du brauchst so viel mehr Kraft, als du in dir hast. Was machen wir in so Situationen? Wir lernen Geduld. Wir kommen ans Ende von uns selbst und wir harren auf ihn. Wir laufen zu Jesus mit diesen Dingen. Und Paulus sagt, ich freue mich in meinen Schwachheiten, denn wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Ich habe gemerkt, wenn ich an das Ende von mir selbst komme, kann er so viel mehr tun, als das, was ich hier aus eigener Kraft zustande gebracht hat. Wenn er mich nur an den Punkt bringt, wo ich nicht mehr auf mich selbst vertraue, sondern auf ihn allein. Einfach verfügbar bin für ihn und ihn walten lasse durch mein Leben. Und dann heißt es weiter da im Römerbrief, Kapitel 5, das Ausharren aber bewirkt Bewährung. Oder Luther hat es übersetzt mit Erfahrung, Gotteserfahrung. Wir kommen dann das Ende von uns selbst und dann erfahren wir, was er durch uns tun kann. Und wann ich habe Gott erfahren, in meinen finanziellen Krisen, seine übernatürliche Versorgung erlebt, in meinen Beziehungskrisen, in den Anfechtungen, seine Nähe und seine Stärke. Und die Bewährung oder Erfahrung bewirkt Hoffnung. Gott hat mich dadurch getragen, also habe ich Hoffnung für die nächste Herausforderung, eine größere Herausforderung. Ich bin geistlich gewachsen, ich bin stärker geworden. Und es bewirkt Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Wir werden nie enttäuscht werden von Gott. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir sind Gottes Kunstwerk und er formt uns in dieses Modell von Jesus. Und wenn wir diese Dinge verstehen, dann fällt es uns leichter durchzugehen, durch Schwierigkeiten, oder? Fällt es uns leichter, uns Gott hinzugeben, dass er sein Werk tun kann in uns, diese Schwierigkeiten auch anzunehmen. Und so viele Menschen laufen davon. Oh, meine Frau oder mein Mann ist gerade schwierig, also laufe ich zur Nächsten oder zum Nächsten. Da, Überraschung, es wird nicht einfacher. Die oder der ist auch nicht vollkommen. Also wir laufen davon von diesen Lektionen und Gott ist so gnädig, wenn wir davonlaufen, sagen wir von schwierigen Beziehungssituationen auf der Arbeit oder so, schmeißt alles hin, weigerst dich zu vergeben und diesen schwierigen Kollegen zu lieben. Was macht Gott? Er schenkt dir Gnade und bringt andere schwierige Personen in dein Leben, bis du endlich wächst und diese Lektion lernst. Das ist Gottes Gnade. Und so ist es besser, wenn wir uns ihm hingeben. Und wir haben eine andere Einstellung. Wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, dass du nicht jammerst und dich beschwerst, sondern vielleicht stattdessen fragst, okay Gott, was willst du tun in der Situation? Ich weiß, du lässt es zu, weil es irgendwie nötig ist für mich oder für andere. Was willst du tun? Wie kann ich Licht sein in der Situation? Und oh Herr, danke für deine Gnade. Danke, dass ich nicht alleine durchgehen muss. Danke, dass du da bist bei mir. 1. Petrus 4 sagt uns, die, welche nach dem Willen Gottes leiden, sollen sich einem treuen Schöpfer anbefehlen. Sollen einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Dass wir nicht passiv sind in schwierigen Zeiten und jammern und uns selbst leid tun und das Ganze halt irgendwie ertragen. Nee, sondern dass wir aktiv sind. Dass wir es als Gelegenheit von Gott sehen. Als eine Verabredung mit Gott sehen. Etwas, was er für mich bestimmt hat. Was er mir geschenkt hat. Selbst wenn ich es manchmal nicht als Geschenk sehen kann. Aber ich weiß, er wird alle Dinge mitwirken zum Guten. Weil ich ihn liebe. Er wird es gebrauchen. 4. Punkt. Unsere Hoffnung ist nicht nur was Zukünftiges und das geht jetzt ganz schnell. Wir können seine Herrlichkeit auch jetzt erfahren. Mitten von schwierigen Umständen, inmitten von Anfechtung. Warum? Weil unsere Hoffnung ist eine Person. Und ich kann den auferstandenen Jesus erleben, hier und jetzt. Und seine Nähe erfahren. Und ist das nicht unser Zeugnis, dass wir ihn ganz besonders erleben und dass wir in ganz nahe bei uns fühlen, gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und das ist herrlich. Und je mehr wir ihn erleben und erfahren, desto mehr werden wir ihn lieben. Und hier in Vers 8 schreibt Petrus, den ihr liebt, obwohl ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Unaussprechlich, verherrlicht, das kann man gar nicht erklären. Menschen, der es nicht selbst erfahren hat, kann es nicht verstehen. Und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Errettung der Seelen. Paulus sagt, wow, hey, ich habe Jesus gesehen, aber ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und nee, das ist cool. Und wie erfahren wir diese Freude, von der er hier spricht? Ja, in der Gemeinschaft mit Jesus. Philipper 3, Vers 10, da spricht Paulus davon, ihn in der Gemeinschaft seiner Leiden kennenzulernen. Und das tun wir, oder? Wir lernen seine Gnade kennen, seine Geduld, seine Liebe mit uns. Indem wir nicht auf uns schauen oder nur auf die Umstände schauen, sondern indem wir auf ihn schauen im Glauben. Spurgeon hat mal gesagt, ein kleiner Glaube bringt meine Seele in den Himmel, aber großer Glaube bringt den Himmel in meine Seele, inmitten von Schwierigkeiten. Seht ihr, das ist Gottes Plan. Und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Errettung der Seelen. Ewigkeit, so einfach täglich dranbleiben an ihm, Tag für Tag mit ihm leben. Aber ich glaube, auch das Heil unserer Seelen hier, inmitten unserer Umstände, wenn es drunter und drüber geht, wenn unsere Umstände das Verstehen übersteigen, wie es im Philipperbrief heißt. Seelenheil trotz widrigen Umständen. Wir sind beschützt, wir sind heil. Wir werden nicht bitter, nicht deprimiert, nicht verzweifelt, nicht hoffnungslos. Und wieder, das ist was die Welt, das ist auch was die Psychologen dieser Welt nicht verstehen können. Das ist übernatürlich. Und letzter Punkt zum Abschluss. Wir haben eine herrliche, privilegierte Offenbarung. Lass uns die letzten Verse lesen, hier in diesem Absatz. Im Hinblick auf diese Errettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, also die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Die haben gesehen, das Leiden des Messias, Jesaja 53 zum Beispiel, und auch die Herrlichkeit, Auferstehung. Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten in dem, was euch jetzt verkündigt worden ist durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Und dann sagt, in welche Dinge Engel hineinzuschauen, begehren. Wir sagen manchmal, oh, ich lese hier das Alte Testament, ich wünschte, ich wäre so ein Prophet, zu dem Gott so ganz persönlich spricht und sich offenbart und hier riesige, abgefahrene Erfahrungen. Oder ich wünschte, ich wäre ein Engel, hey, das wäre abgefahren, könnt hier im Universum rumfliegen oder rumsurfen oder rumzappen. Ich weiß nicht, was die Engel tun. Aber wisst ihr, was die Propheten und was die Engel sagen? Hey, ich wünschte, ich wäre ein Mensch. Ich wünschte, ich wäre ein Christ. Ich wünschte, wir wären ihr. Propheten hatten eine Vorschau auf das Evangelium, aber haben es nicht wirklich voll verstanden, haben es nicht selbst erlebt, diese Erlösung, von der Petrus hier spricht. Aber wir haben es an unserem eigenen Leib erfahren. Gottes Erlösung, seine Gnade, Kraft Gottes, besonders auch in schwierigen Umständen, diesen neuen Bund, das neue Leben, das ewige Leben, von dem die Propheten prophezeit haben. Und die Engel sind nur Beobachter. Die Engel, die gefallenen Engel, sind nicht Empfänger von Gottes Gnade. Wir sind die Empfänger von Gottes Gnade. Wir sind so privilegiert und so gesegnet. Also lasst uns unser Erbteil nicht aus den Augen verlieren. Lass uns Perspektive bewahren. Es wird uns helfen, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen. Das Reich Gottes zuerst suchen in unserem Leben und uns nicht irgendwie verzetteln im Hier und Jetzt. Wird uns auch helfen, dass wir durchhalten in schwierigen Zeiten. Und es wird uns auch helfen, dass wir unsere Freude nicht verlieren. Also lasst uns stark sein in der Gnade Gottes, in Jesus Christus. Lasst uns ihn genießen, jeden Tag. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die ich schon oft erzählt habe, aber ist einfach zu gut. Geschichte von einem Missionars-Ehepaar, eine wahre Begebenheit, die ihr ganzes Leben lang in Afrika auf dem Missionsfeld verbracht haben, alles aufgeopfert haben und sind jetzt alt und gebrechlich und sind auf dem Weg zurück nach Hause, hier auf dem Schiff, war vor ein paar Jahren, ohne irgendwas, einfach auf dem Weg nach Hause. Und auf demselben Schiff ist der Präsident Roosevelt. Der war auf einer Safari in Afrika. Und als dieses Schiff in den Hafen in New York einläuft, sind da die Menschenmassen und sie jubeln dem Präsidenten zu und die Ehrengarde ist da und sie schießen da ihre Kanonen ab und was sie sonst noch alles tun, wackeln mit ihren Fahnen. Und diese Missionsfrau, Missionarsfrau, ist ein bisschen entmutigt worden und hat gesagt, hey, das ist nicht fair. Der hat sich hier vergnügt, hier für 2 Wochen auf einer Safari und wir haben alles aufgeopfert, Entbehrungen erlebt für das Reich Gottes. Ist nicht fair. Uns begrüßt keiner und ihr Ehemann guckt sie an und sagt, ja, aber wir sind auch noch nicht zu Hause. Und das ist die Wahrheit, wir sind noch nicht zu Hause. Also lasst uns nicht auf uns selbst schauen, nicht auf die Umstände schauen, lasst uns aufschauen. Wir haben eine sichere Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Und Gott ist mit dir, er wird dich nie verlassen. Und er liebt dich und er hat Gnade für dich hier und jetzt. Und Vater, dafür danken wir dir, dass du uns so reich beschenkst. Und darum bitten wir, dass du uns lernst oder lehrst, immer mehr und mehr aus dieser Gnade zu leben und mit dieser lebendigen Hoffnung zu leben. Wirklich als Realisten zu leben, denn wenn wir die Ewigkeit und geistliche Dinge, geistliche Wahrheiten ausklammern aus unserem Leben, dann sind wir realitätsfremd und blind und verlaufen uns. Und da ist ganz sicher keine Freude drin und kein Heil drin, aber wir danken dir für deine Erlösung. Und für dein Erbe und für deine Gnade. Und wir lieben dich, Herr, das wollen wir dir sagen, von ganzem Herzen. Es gibt nichts anderes und niemand anderen, der es wert ist, für ihn zu leben. Amen. Der Herr segne euch, der Herr fülle euch mit seinem Heiligen Geist, mit dieser Kraft, Zeugen zu sein. Wenn ihr hier rausgeht, betretet ihr euer Missionsfeld. Geht raus und seid Lichter. Bezeugt Jesus. Und genießt ihn jeden Tag eures Lebens. Er ist bei euch. Und er hält euch und er trägt euch. Gerade auch in den schweren Zeiten. Also lasst uns Hoffnung haben. Lasst uns nicht verzweifeln. Lasst uns Hoffnung haben. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Amen.